Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Herzlich willkommen, Henrike. Schön, dich an Bord zu haben.
Schön, dass ich da sein kann. Weiß man ja immer nicht so genau, wann, wie, wohin man es schafft.
Ja, und vor allen Dingen in so wilden Zeiten, mitten während eines Grand Slams, in denen man oder während derer man probiert, alles unter einen Hut zu kriegen. Nämlich das ganz normale Leben, denn wir werden ja weder fürs Tennisproletendasein bezahlt, noch sind wir Tennisprofis, sondern haben ganz normal unsere Brötchen zu verdienen. Und wollen aber natürlich trotzdem, so gut es geht, die French Open Roland Garros verfolgen. Das tun wir auch zusammen mit euch, die uns zuhört, zusammen mit wieder über 200 Leuten, die bei unserem Tippspiel mitgemacht haben. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Ein paar haben es jetzt wirklich glatt, krasserweise bis zum Finale geschafft. Mal gucken, ob diesmal einer gewinnt, denn das haben wir schon lange Zeit nicht mehr gehabt. Genau, und insofern, French Open sind noch nicht rum, sondern wir befinden uns irgendwo so zwischen den Halbfinals der Damen und den Halbfinals der Herren. Aber ich glaube trotzdem ein ganz netter Zeitpunkt, um so eine Art, um vielleicht ein bisschen mehr als ein Zwischenfazit zu ziehen, auch wenn natürlich die letzten drei, vier großen Matches noch fehlen. Und vielleicht auch eins aus deutscher Sicht, denn das wissen wir schon ganz klar. In den beiden Hauptfeldern bei Herren und Damen ist keine Deutsche, kein Deutscher mehr dabei. Vielleicht fangen wir damit mal an. Was ist denn hängen geblieben? Ein guter Daniel Altmaier, oder?
Ja, und ich möchte einschränken, dass es sich hierbei um die Hauptfelder der Profis handelt. Auf die anderen kommen wir später noch, weil die Kids ja, sind ganz gut recht. Unterwegs. Recht.
Also der Senioren. Ja,
wir sprechen der Senioren, genau.
Die Senioren, genau. Der Junioren sieht es anders Ü50, aus. Genau.
Ja, also ich denke, um aber mal auf das, was du meintest, zurückzukommen, bleibt, glaube ich, als positivstes Licht, denke ich schon, Daniel Altmaier zurück. Mhm. Auch wenn Herr Alexander Zverev weitergekommen ist als Altmaier, würde ich aber trotzdem sagen, dass, glaube ich, im Ganzen gemessen an allem Daniel Altmaier sicherlich die beste Performance hingelegt hat von allen.
Ja, ja, großen Glückwunsch, hat er gut gemacht, tolle Matches gespielt und wie ich finde auch verdient so weit gekommen.
Ja.
Bei den Damen war die Ausbeute jetzt nicht ganz so groß. Trotzdem glaube ich, und wir hatten in der letzten Folge auch drüber gesprochen, dass man Eva Lüssweg hier weiterhin mit Spannung und Interesse verfolgen, nicht nur sollte, sondern verfolgen wird können. Denn da sind so viele gute Anlagen dabei. Und die Anlagen werden ja jetzt nach und nach eben auch in Ergebnisse umgesetzt, sodass ich gespannt bin, gerade so mit Blick dann auch auf die Hartplatz-Saison, wenn es dann rübergeht in Richtung der USA, freue ich mich schon ein bisschen drauf. Muss sie aber trotzdem jetzt dann doch noch einmal, ich weiß, du wirst mich hassen dafür, weil du hast gesagt, du möchtest eigentlich nicht drüber reden, aber ich muss natürlich trotzdem einmal noch kurz sprechen. Ja, Zverev, hey, Viertelfinale Grand Slam ist ja so schlecht nicht. Aber es reicht halt nicht für die eigene Anspruchshaltung und natürlich inzwischen auch für den Anspruch, den vielleicht Tennis Deutschland dann an ihn auch hegt, oder?
Ja, also natürlich ist ein Viertelfinale gar kein schlechtes Ergebnis, auch für einen Alexander Zverev nicht. Das will ich jetzt auch gar nicht in Abrede stellen. Es war sicherlich nicht sein glänzendes Oh Gott, ich kann das Wort gar nicht sagen. Wir wissen, was ich meine. Entschuldigung, ich bin heute nicht mehr so ganz artikulationsfähig. Es war sicher im Gesamten nicht sein bestes Turnier. Und Viertelfinale ist okay. Aber wie du schon erwähnt hast, es wird wahrscheinlich nicht sein eigener Anspruch sein und wahrscheinlich auch nicht der Anspruch von Tennis Deutschland, wobei ich ehrlich gesagt, ich zähle mich ja auch mal zu Tennis Deutschland, ich gar keinen Anspruch an ihn stellen will, weil ich das persönlich gar nicht als meine Aufgabe ansehe oder auch gar nicht als mein Recht, da irgendwie Forderungen zu stellen, weil ich bin da ja nicht drin. Und Sport ist schon noch mal was sehr Spezielles. Da finde ich dann manchmal auch so dieses, das muss jetzt das sein, schwierig. Was mich an der ganzen Geschichte nur immer so stört, ist, dass ich das Gefühl habe, wir sind hier so ein bisschen und täglich grüßt das Murmeltier. Herr Zverev kommt in eine Situation, wo er ein Match verliert, was seinen eigenen Ansprüchen nicht genügt. Und ich denke schon, dass er gegen Novak Djokovic seine Chancen gehabt hätte. Aber es ist halt wieder das passiert, was öfter mal passiert, nach einem in meinen Augen etwas glücklich gewonnenen ersten Satz. Da hat Zverev okay gespielt, aber Novak
Aber auch nicht
Djokovic,
überragend, ja.
nein, auch nicht überragend, aber Novak Djokovic war halt selber so unter Par, dass Zverev damit so ein bisschen durchgekommen ist, zumindest in meinem Empfinden. Und danach, ja, weiß ich nicht, klappt das alles irgendwie, fällt das Ganze wie so ein verunglücktes Soufflé in sich zusammen. Und Alexander Zverev macht das, was er gerne macht, gräbt sich irgendwie 2 Kilometer hinter der Grundlinie ein und lässt das Ganze so ein bisschen mit sich geschehen, hatte ich den Eindruck, um dann hinterher in der Pressekonferenz so ein bisschen trotzig zu sein und zu sagen, dass er jetzt erstmal keinen Bock hat auf Tennis und dass das Wetter schuld ist. Und das ist irgend so was, was mich jetzt so langsam ermüdet, dass ich mir denke, nee, natürlich kann ich mich hier nicht hinstellen und sagen, irgendwie eine Forderung an dich stellen. Du musst jetzt irgendwie das machen und erreichen. Niemand muss das tun, was ich möchte oder was ich mir wünschen würde. Aber wenn du das dann selber willst und es nicht klappt und es irgendwie immer an derselben Stelle nicht klappt, dann kann man doch vielleicht auch irgendwann mal auf die Idee kommen, was zu ändern. Aber weiß ich nicht, passiert halt nicht. Und deswegen ermüdet mich das so Ganze, weil wir irgendwie fast jeden Grand Slam früher oder später an derselben Stelle stehen und zum selben Ergebnis kommen müssen.
Ja, und wenn du immer wieder gegen die Scheibe rennst, dann musst du halt irgendwann mal einen Schritt zurücktreten und gucken, gibt es eine Möglichkeit, entweder die Tür aufzumachen oder ist vielleicht die Tür daneben auf und ich gehe durch die mal durch und laufe nicht wieder gegen die Glasscheibe. So kommt es mir manchmal vor ein bisschen bei ihm und wie gesagt, also von der sozusagen Kurzanalyse, die du gerade gegeben hast, was den ersten Satz angeht, und so bin ich bei dir. Was dann aber eben geschehen ist, ist, danach hat Djokovic das Heft des Handelns in die Hand genommen und ich bin fest davon überzeugt, dass du einen Grand Slam-Titel und eben auch ein Grand Slam-Viertelfinale, das musst du selber gewinnen. Das klingt jetzt so phrasenmäßig, aber nein, du musst es gewinnen. Ja? Das wird dir nicht gewonnen durch den anderen. Ich kann nicht nur darauf vertrauen, dass der andere vielleicht einen mega schlechten Tag erwischt und mir wirklich dieses Match in Anführungsstrichen schenkt, sondern diese Passivität, die habe ich nicht verstanden. Ich verstehe es auch nicht, aber an der Stelle auch wieder, meine Güte, wer bin ich? Ich kriege ja noch nicht mal eine Vorhand übers Netz rüber, das wirklich beurteilen zu können, aber ich überlege mir doch, wenn einer 30, 35 Mal einen Stopp spielt, vielleicht, und er ist ja an diese Stopps auch rangekommen, vielleicht muss ich dann was anders machen in meiner Antwort. Oder. Und das Ganze dann, da bin ich bei dir in der Pressekonferenz, dann darauf zu reduzieren, zu sagen, ja, als wir begonnen haben, war es 20 Grad, danach 13 und dann habe ich keinen Winner mehr schlagen können. Ich bin mir sicher, dass es Lösungen gibt dafür. Auch Winner zu schlagen, denn Novak Djokovic hat auch Winner geschlagen, als es 13 Grad war. Nämlich Cross-Courts kann ich mich an einige erinnern und das sind auch Winner. Es sind halt andere Winner. Und ich wage mal zu behaupten, dass Alexander Zverev ein so guter Tennisspieler ist an Nummer 3 in der Welt, dass auch er Cross-Courts oder was auch immer kann, Er könnte es, aber er muss eben dafür diesen Schritt einmal zurücktreten und erkennen, dass das eine Tür aus Glas ist, gegen die er gerade rennt und es vielleicht besser wäre, einfach an ihr vorbeizugehen oder durch die offene Tür zu gehen. Und das nervt so ein bisschen, da bin ich bei dir. Jetzt gehen wir wieder extrem hart mit ihm ins Gericht, ich weiß. Ja, aber naja, er ist es ja selber, der diese Statements dann noch abgibt. Und ich finde sie irgendwie dann ein bisschen, ja, eindimensional und da ist wenig Lernkurve zu sehen an der Stelle. Und das ist einfach nur schade. Ja, auch hier wieder, es ist kein Bashing. Ich finde es schade, weil normalerweise würde man sagen, Grand Slam Turnier, Viertelfinale gegen Djokovic, ja, da kannst du rausgehen, das ist keine Schande. Aber gerade in dieser Konstellation mit einem Novak Djokovic, der alles andere als eine gute Sandplatzsaison, alles andere als ein gutes Jahr spielt, wäre es eine Möglichkeit gewesen, hier jetzt zumindest mal ins Halbfinale vorzustoßen. Naja.
Ja, die wäre es gewesen. Und wie gesagt, das macht Alexander Zverev ja auch nicht immer. Also er hat absolut auch, also zum Beispiel in seinen Grand Slam-Finals kann man ja auch nicht behaupten, dass er sich da jetzt hat fallen lassen. Ne? Da war es dann am Ende tatsächlich so, dass es dann Kleinigkeiten waren und wo man irgendwie noch mehr Verständnis dafür aufbringen kann, dass es halt nicht geklappt hat und dass es auch schwierig ist. Und das, klar, wenn du irgendwie dreimal in einem Finale standest oder zweimal, weiß ich gar nicht, zweimal oder dreimal, dass das dann natürlich nicht hilft, ne? Mhm. Wenn du irgendwie denkst, so, ich muss jetzt langsam mal gewinnen, keine Ahnung. Aber ich weiß es nicht, ne? Ich bin da auch bei dir. Ich will mir auch gar kein Urteil erlauben, ne? Und dass das so nervt oder dass wir da hart ins Gericht gehen mit, ist auch mehr eine Reaktion auf sein Verhalten hinterher, als jetzt unbedingt auf die Leistung auf dem Platz, weil am Ende muss er da stehen und spielen. Ich kann es nicht und ich würde mir es auch nie anmaßen. Nur ich verstehe es halt nicht, warum er nicht, also ich meine, der kann, ich glaube nicht, dass er Spaß hat an dieser Situation.
Nein.
Und ich weiß nicht, mein Schritt wäre dann irgendwann mal einzugestehen und zu sagen, vielleicht ist es wirklich ein Kopfding, eine Einstellungsfrage, was auch immer. Und ich weiß nicht, ob da irgendwie er denkt, wenn er sich jetzt irgendwie Hilfe von wem anders hört und sagt, ich mache das wirklich mal so, wie der oder die sagt, ob er dann Angst hat, da irgendwie seinem Vater in die Parade zu fahren. Keine Ahnung, ich habe mal irgendwo gelesen, dass er, glaube ich, auch mal so Mentaltraining gemacht hat und damit irgendwie, ja, irgendwie nicht glücklich war oder sich damit nicht wohlgefühlt hat, keine Ahnung. Das ist natürlich auch erstmal ungewohnt, aber also wir sind jetzt halt einfach auch in so einer Phase, wo man sagen muss, es bildet sich jetzt halt doch ein Muster ab. Und dann sollte man vielleicht mal, es sei denn, man sagt sich, gut, dann ist das halt so, sollte man vielleicht was ändern. Ich weiß es ja nicht.
Naja, und das Muster, hast du recht, das Muster bildet sich bei ihm inzwischen sehr, sehr deutlich ab. Und gleichzeitig ist es eben so, dass in dem Orbit, in dem er sich da befindet, es ja nicht nur die eigenen Konkurrenten in seinem Alter sind und nicht nur die, wenn man das so sagen darf, im Moment die beiden Überspieler mit Alcaraz und Sinner, sondern die nächste, ach, von Generationen muss man da gar nicht reden, aber die nächste Garde, die jetzt nachrückt, und über die haben wir letzte Woche auch im Podcast schon gesprochen, eben ja jetzt auch da ist, ja, und auch immer gefährlicher wird. Sei das ein Jack Draper, ein Fonseca, der sicherlich Riesenschritte machen wird, ein Jakob Menzig und. Also es wird nicht einfacher, diesen Grand Slam-Titel sich noch einzuverleiben. Aber gut, wir geben die Hoffnung nicht auf. Mal gucken, jetzt Wimbledon sehe ich ihn jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht wird es ja was bei den US Open. Mal schauen.
Wir werden es erleben. Und ja, ich stimme dir zu, dass das auch mehr so ein Mitleid-Ding ist. Ne? Also man kann zu ihm stehen, wie man möchte, aber er tut mir ja auch in der Form leid, weil er es besser kann.
Ja. Ja, das kommt noch mit dazu. Das stimmt. Wir werden ja auch milder mit ihm.
Irgendwann mal.
Irgendwann mal. Ja. Nee, also bei den Herren, wie gesagt, die Halbfinale stehen ja noch ins Feld und das schauen wir dann mal, wie das alles ausgeht. Aber insgesamt so, muss ich sagen, hat man doch gerade jetzt so in der zweiten Woche doch nochmal eine gehörige Portion Spaß auch dabei. Ich meine, ich erinnere am Montag an das Match zwischen eben jenem Jack Draper und Alexander Bublik. Vielleicht war das vielleicht nicht das Match des Turniers, aber sicherlich eine der Szenen des Turniers überhaupt. So diese, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Ich wollte es gerade sagen, die Menschwerdung von Alexander Bublik. Vielleicht Mensch deswegen, weil er zu all dem, was er bisher für die Tenniswelt so reingestreut hat, dann ja wirklich mit tränenden Augen da auf dem Court stand nach seinem Sieg. Das fand ich schon vielleicht bisher so die Szene des Turniers vom Sportlichen her gesehen. Sicherlich der Abschied von Rafa, das war nochmal was anderes, aber jetzt vom aktiven Turnier war das für mich nicht eine der Szenen, sondern vielleicht sogar die Szene des Turniers, dass der dieses Aufschlagspiel da durchprügelt, das Match gewinnt und dann einfach da steht auf dem Court, Tränen in den Augen und selbst da alles im Griff hat bis zum Interview. Und bestimmt, dass es nur eine Frage gibt, weil er muss sich ja jetzt auf seinen Beruf konzentrieren. Das fand ich grandios. Ich weiß nicht, wie dir es erging.
Ja, es war schon sehr schön. Vor allen Dingen, weil man ja sonst von Bublik auch immer so das Gefühl hat, dass ihm das alles so ein bisschen egal ist,
Ja.
ne? Und er ist ja schon so ein Typ Nick Kyrgios, unglaublich talentiert, unglaublich gesegnet, auch mit Fähigkeiten, aber eben auch gesegnet mit einem vielleicht manchmal etwas schwierigen Charakter oder Gesamtzustand, keine Ahnung. Der ist ja auch so einer, so, ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Und ich fand es einfach zu schön, irgendwie zu sehen oder auch da, dass es mal so ein bisschen durchbrach, wie sehr eben, glaube ich, der Sport dann doch auch was bedeutet und dass das eben nicht einfach nur so ein, ja, freue ich mich jetzt halt, ich kann das gut und mach das und das passt schon. Und dass sich das auch mal auszahlt, so dieses überraschend sein und dann auch mal ja alle 7 Sinne beisammenhalten und das auch mal durchziehen. Ja, das hat einfach Spaß. Und das, ich meine mal ganz ernsthaft. Auch selbst egal, wenn es zwei völlig andere Leute gewesen wären. Es hat auch einfach Spaß gemacht, das
Ja.
Match. Es war schon einfach
Ja.
ein verdammt gutes Match.
Verdammt gutes Match, aber ich kann wirklich nur, wenn euch das interessiert, jedem empfehlen, im Netz mal ein bisschen zu recherchieren, die einzelnen Schnipsel der Pressekonferenzen danach oder auch den einen oder anderen Zeitungsartikel zu lesen, weil ich ihn schon als jemanden empfinde, der neben all dem rund ums Tennis sich sehr gut ausdrücken kann und sehr, 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 sehr differenziert ist, indem wie er die Dinge einschätzt. Und da halte ich ihn vom IQ her auch etwas höher angesiedelt, als es bei Nick Kyrgios der Fall ist. Und das hat mich schon begeistert, diese Pressekonferenzen danach, in denen er beschrieben hat und, wie ich finde, viel, viel besser mal eingeordnet hat, warum er Tennis so spielt und so arbeitet mit dem Ansatz, wie er das tut. Ja? Und da eine wirklich differenzierte Sicht drauf hat im Vergleich zu vielen anderen Profis. Ja? Jetzt kann man sagen, ja, eine sehr professionelle im Sinne von, das ist mein Job. Ja? Aber auch einzuschätzen, was er kann und was er nicht kann. Also dieses, was manchmal bei ihm verrückt oder der Zirkus ist in der Stadt wirkt oder sowas, das sind seine Waffen, mit denen er spielen kann, weil er nicht das Gesamtpaket so mitbekommen hat, wie es vielleicht der ein oder andere Top-10-Spieler mitbekommen hat. Und das gepaart mit der 100% Hingabe. Das ist er nicht bereit, das zu tun, sondern er sagt, er möchte mit 40 noch geradeaus laufen können und nicht kaputt sein. Und deswegen hat er eine klare Aufteilung in 50-50. Also 50% des Tages arbeitet er, sprich macht er Tennis. Und die anderen 50% lebt er mit all dem und seiner Familie, was dazugehört. Und das ist sein Modell vom Profi-Dasein. Und ich fand das insofern interessant, weil das noch nie jemand so in dieser Klarheit und Bestimmtheit beschrieben hat. Ich muss sagen, ich kann damit gut leben. Würde mir aber natürlich wünschen, dass er genau, dass er aus diesem Tief, in dem er da jetzt drinne war, dass er jetzt endgültig da rauskommt und wieder Anschluss an die Top 30, Top 25 findet, denn es ist eine Bereicherung für jedes Turnier, wenn der Kerl nicht durch eine Quali muss, sondern einfach sein bestes Tennis abruft.
Ja, das wäre schon schön.
Ja, das wär's. Du, und sag mal, bei den Damen, wie kann es eigentlich sein, dass eine Nummer 361 der Welt einfach mal ins Halbfinale der French Open vorstößt? Fehler im System? Rhetorische Frage von mir? Oder was läuft da gerade gut?
Tja, wenn du Details wissen willst, müsstest du Lois Boisson wahrscheinlich selber fragen, ja. Wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, ob sie dir darauf auch schon eine endgültige Antwort geben kann. Ich weiß nicht, ob ihr das selber so bewusst ist, was da gerade passiert. Als Französin wird sie natürlich auch so ein bisschen vom Publikum getragen,
ja.
Völlig zu Recht. Und das merkst du auch, dass die sie da jetzt wirklich auch so ein bisschen durchziehen wollen mit. Und dann, glaube ich, kommen bei ihr zwei Dinge zusammen. A, spielt sie gerade sehr, sehr gut Tennis und sie spielt sehr unangenehm Tennis, also auch sehr unorthodox. Viel auch mit Slice, Tempowechseln, hohen Bällen, Leute über den Platz schicken. Sie ist selber sehr athletisch und er läuft auch viel und macht sich auch die Mühe, vielen Bällen hinterher zu laufen. Also ich glaube, das hilft gerade auch. Und dann, finde ich, hat sie eine unglaubliche Nervenstärke. Also die hält ihre 7 Sachen wirklich krass gut zusammen. Mhm. Also nach dem Sieg gegen Mira Andreeva, der ja definitiv ja mit einer heißen Nadel gestrickt war, also das war schon, ich glaube, egal für wen, eine ziemlich nervenaufreibende Geschichte. Und wie sie dann hinterher im On-Court-Interview mit Lucas Pouille, also wirklich sehr, sehr ruhig und auch noch total fokussiert war, war schon spannend zu sehen. Mhm. Und ja, wie sie das gemacht hat, wie gesagt, so richtig schlau bin ich da auch noch nicht rausgeworden. Das ist wahrscheinlich einer dieser Geschichten. Und jetzt können wir definitiv in nächster Zeit mehr von ihr sehen, weil sie hat sich mit dem Halbfinaleinzug jetzt mal von 300 schießt mich watt in die Top 60 vorgeschoben.
Das beste, also insofern, beste französische Tennisspielerin jetzt.
Ja.
Nummer 1 der Franzosen, ne?
Vorher war sie irgendwie die auf Platz 16 oder so der Französin, keine Ahnung. Also sie wird jetzt natürlich auch in viele Turniere leichter reinkommen. Ja, insofern schauen wir mal. Aber ich glaube, man kann das auch einfach genießen, dass sie da jetzt so weit gekommen ist und vielleicht noch weiterkommen kann. Und da jetzt auch noch mal diesen Top-Platz auf dem Châtrier kriegt. Also jetzt 18, 15 soll es losgehen, so langsam gegen Coco Gauff. Dass sie da das halt so auch noch mitnehmen kann. Also ist doch, also für das Turnier ist es natürlich eine tolle Geschichte.
Absolut. Ich will auch gar kein Wasser in den französischen Wein reinkippen, sondern es vielleicht dann, weil ich ja gefragt habe, wie kann das sein, die Nummer 361 im Halbfinale insofern relativieren, in zweierlei Hinsicht. Sie war ja schon mal die Nummer 152. Na, und war dann lange verletzt. Er hat sich Mitte letzten Jahres Verletzung zugezogen und hat erst Anfang diesen Jahres wieder spielen können. Ich glaube, es war sogar ein Kreuzbandriss, meine ich. Sie war 152 in der Welt und ich sage jetzt mal so, egal ob 152 oder 200 oder 300, also Tennis spielen grundsätzlich können die ja mal alle. Ja, und wenn du 150 warst, dann kannst du Tennis spielen. Und dann kommen jetzt sicherlich da ein paar glückliche Umstände zusammen, dass sie jetzt in einem sehr, sehr guten Flow ist und dann trägt dich das Publikum und, und. Nichtsdestotrotz bleibt es natürlich ein absoluter Hammer, hier ins Halbfinale vorzudringen. Aber ich habe gerade nochmal nachgeschaut, nur um mal so ein Gefühl zu kriegen, also vor Jahresfrist im Sommer, im Frühsommer 24 hat sie beispielsweise ein 125er WTA in Saint Malo gewonnen und hat dort auch Leute geschlagen wie Alizé Cornet, wie Kati Wolinetz, dann im Finale gegen Claude Paquet. Aber also, die kann schon was. Sie hat Varvara Krejčíková geschlagen. Also die kann schon Tennis spielen. Das ist jetzt nicht irgendwie Zufall, dass da irgendwie eine Blinde irgendwie durchgeht ins Halbfinale, sondern die kann was, hat sich zurückgekämpft nach ihrer Verletzung. Aber es bleibt natürlich trotzdem die absolute Sensation, Überraschung, denn das hat es natürlich noch nie gegeben, eine Nummer 361 im Halbfinale eines Grand Slam-Turniers. Schon stark. Also sicherlich auch eine der Geschichten bei den Damen. Was bleibt dir noch hängen so vom Damenturnier? Eine Wahnsinns-Arina Sabalenka, die auf dem Weg zum Kalender-Slam ist?
Ja, die hat ja jetzt, glaube ich, die letzten drei Grand Slams im Finale gestanden.
Naja, und sie hat die US Open gewonnen, sie hat die Australian Open gewonnen.
Nee.
Ach ja, ich bin ja ein dumm Schwätzer, stimmt ja gar nicht, ja, hast du recht.
Madison Sorry, Keys, aber Mensch. Da möchte Madison Keys noch ein Wort mitsprechen.
Ja, du hast recht, Karriere-Slam.
Die Dominanz von Arina Sabalenka ist schon enorm, gerade besonders halt in den Momenten, wo es drauf ankommt. Und das Match zwischen ihr und Iga Świątek, das war schon brutal gut. Also auch von der Physis her und von dem Ganzen, wie sich das abgespielt hat, der ganzen Dynamik, hat das schon Spaß gemacht. Und obwohl Iga Świątek da jetzt am Ende im dritten Satz mit einem 0-6 weggegangen ist, glaube ich, kann sie jetzt mal gemessen an den letzten Wochen und Monaten, kann sie auch sie ganz zufrieden sein, glaube ich. Das bewegt sich doch jetzt alles auch bei ihr langsam wieder in die gewohnten Bahnen. Und ich, wie gesagt, freue mich eigentlich auch nur an der enormen Qualität. Also ich finde auch, dass das Damenturnier dieses Jahr auch wieder absolut abgeliefert hat und dass man da auch wirklich ganz großartige Matches gesehen hat. Und ich eigentlich fast nur noch dafür votieren kann, das auch endlich mal zu einem Best of Five machen, weil das hätte ich gerne gesehen, wie sich jetzt Sabalenka und Świątek das noch auf zwei potenzielle Sätze mehr gezogen hätten. Ich glaube, das hätte schon richtig Bock gemacht. Aber es bleibt erstmal nur ein Wunschtraum und insofern sehe ich gerade, dass Coco Gauff schon mit 6-1-1-0 führt. Ja. Wir bleiben gespannt.
Also beendet jetzt den französischen Traum wahrscheinlich.
Es wirkt ein bisschen so. Ja. Aber ganz ernsthaft, ich glaube, das Märchen ist schon geschrieben und wäre natürlich irgendwie enorm, wenn Boisson das irgendwie noch umgedreht bekommt. Sie hat ja durchaus bewiesen, dass sie dann noch für Überraschungen gut ist. Aber das ist dann vielleicht auch eine Nummer zu groß, weil eins muss man auch Coco Gauff lassen, die hat sich hier im Turnier auch enorm gut präsentiert und auch wirklich in engen Matches absolut die Nerven bewahrt. Insofern wäre Sabalenka gegen Gauff ein fantastisches Finale und auch ein absolut verdientes Finale, so wie sich das ergeben hat über den Turnierverlauf.
Total. Na, hast du auch nicht so ein bisschen das Gefühl, dass Kokogov immer so ein bisschen unter dem Radar nicht spielt, sondern in der Berichterstattung, zumindest hier in Europa, so unterm Radar fliegt. Denn was sind denn, also natürlich jetzt im Rahmen dieses Turniers, aber auch in der Hinführung und überhaupt, ist die Story natürlich, okay, wer ist die Eins, Sabalenka, dann die Frage, was ist mit Swiatek, jetzt im Zulauf auf dieses Duell, natürlich viel darüber berichtet worden, aber auch schon die gesamte Sandplatzsaison. Dann die andere große Story war eben der Lauf von Jasmine Paolini über das letzte Jahr. Aber Coco Gauff ist sowas von eine präsente Größe, ja, im Damentennis, im Welttennis, in den Top 5. Und sie liefert konstant ab. Ja, natürlich, in Anführungsstrichen fehlt ihr jetzt dann der zweite Grand Slam-Titel. Sie hat ja schon mal die US Open gewonnen. Aber genau wie du sagst, stetig entwickelt die sich weiter. Die ist ja auch noch irre jung und ist inzwischen einfach so eine absolut zuverlässige Ablieferin von Ergebnissen. Das ist wirklich erstaunlich, aber irgendwie so ein bisschen unterm Radar, oder?
Ja, ich glaube, das hängt aber auch vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass man sie vielleicht vorher nicht so mit Sand verbunden hat. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Turnieren, Wimbledon und den beiden Hartplatz-Grand Slams vielleicht ein bisschen anders ist, aber witzigerweise, wo du es erwähnst, ich hatte auch so ein bisschen dieses, keine Ahnung, nicht, dass ich sie irgendwie nicht beachte, aber das war auch so dieses, huch, wir sind ja schon Halbfinale
Ja, und da ist sie
und
ja wieder.
Coco Gauff ist auch
Ja,
da,
ja.
Gefühl, obwohl das total unverdient ist. Aber ich glaube, bei mir ist es halt eher so, weil ich sie gefühlt noch nicht so mit Sand verbinde, obwohl sie da ja,
Die
soweit ich weiß,
letzten
auch schon
Jahre auch
Titel
gut.
drauf gewonnen hat und keinen wirklich schlechten Belag hat. Aber I don't know, ich weiß es nicht, warum, woran das liegt. Puh. Vielleicht auch, weil Sabalenka gerade alles so ein bisschen überstrahlt oder enorm überstrahlt. Keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall.
Es fügte sich so.
Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass wir da sowohl auf der Damen- wie auch auf der Herrenseite wahrscheinlich in Richtung zweier Traumfinals unterwegs sind, die richtig gut werden könnten. Wo ich mir ziemlich sicher bin, dass dann in Paris auch alle auf ihren Sitzen sitzen werden und dass zumindest bei diesen beiden Finals keine Diskussion geben wird, wo denn die Leute sind, ob sie beim Essen sind oder beim Tennis. Mein Tipp bezüglich dieser Diskussion mit Damenmatches, Night Session und leere Sitze, mein Tipp ist, wir sprechen uns nächstes Jahr wieder und es wird genauso wieder sein.
Ja, natürlich, da wird sich ja exakt gar nichts ändern. Ich meine, wenn wir schon Alexander Zverevs Patzigkeit bei Pressekonferenzen ansprechen, dann gilt das genauso für Amelie Mauresmo. Ich kann mich auch tierisch darüber aufregen, dass sie die Herren nennt, Men, und bei den Damen von Girls redet. Ich weiß nicht. Klar, es gibt so dieses amerikanische Hey Girls und so, aber wir sind hier irgendwie bei einer professionellen Geschichte und ich weiß nicht, warum man da nicht irgendwie Women sagen kann. Vielleicht macht sie das, weil sie halt selber mal dazugehörte. Keine Ahnung, aber ich finde, es hat so eine insgesamt so eine Attitüde des, es interessiert mich halt nicht.
Ja.
Und dann sprich es wenigstens aus. Dann sagt doch einfach, wisst ihr was, Leute, ihr fragt mich das jedes Jahr, ich gebe euch jedes Jahr diese gleiche Antwort. Weil es uns nicht interessiert, wie das empfunden wird. Wir wollen das nicht ändern. Wir legen den Fokus darauf, dann weiß man wenigstens, woran man ist. Er ist jetzt mein Votum, aber ich habe ja vorletzte Folge schon gesagt, wie ich dazu stehe. Insofern brauche ich das nicht nochmal wiederholen.
Nee, beziehungsweise hat sich das nur bestärkt und verstärkt, geht mir ähnlich. Ich empfinde sie wirklich als das Feigenblatt der nach wie vor männlich dominierten französischen Tennisföderation, dass sie davor vorgeschnallt haben, sozusagen, indem sie sie da zur Turnierdirektorin gemacht haben. Ich fand es sehr, sehr schwach, ihre Auftritte und die Erklärungen dazu. Aber wie gesagt, Ich denke, in einem Jahr, same procedure as every year, wir werden das nicht ändern und sie werden sich nicht ändern. Deswegen muss man es dann irgendwann auch, muss man aufhören, sich darüber aufzuregen und lieber den schönen Sport genießen, würde ich mal sagen.
Ja, ich finde schon, dass man jedes Jahr drauf rumhacken kann, im Sinne, dass man jedes Jahr nachfragt. Ich finde schon, dass, also ich als Journalist würde das tun, einfach nur um es nochmal festzuhalten, dass das Problem immer noch da ist. Aber du hast natürlich recht. Also irgendwann sollte man sich dann dem Sport wieder zuwenden. Und es bleibt ja trotz allem ein schönes Turnier. Das Problem ist nur, dass genau das Problem ist, dass dann halt irgendwann gesagt hat, und jetzt zum Wetter oder zum Sport. Und dann ist das Thema wieder durch. Ne?
So ist das, Henrike. So, wenn wir diese Woche sonst nichts mehr haben, aus. Na doch, wir haben noch was, Mensch. Du wolltest mir was über die deutschen Juniorinnen und Junioren erzählen. Mensch.
Ich wollte doch gerade sagen, wir haben es vorhin schon angedeutet, jetzt können wir es nicht ignorieren. Ja, denn,
schieß los.
Wie wir ja gesagt haben, bei den Senioren ist quasi nichts mehr mit deutscher Beteiligung, bei den Juniorinnen allerdings schon. Denn wir könnten, wenn wir Glück haben, bei den jungen Herren.
Du darfst jetzt Jungs sagen.
Ja. Da darf man Jungs sagen. Im Einzel könnten wir tatsächlich ein rein deutsches Finale basteln, wenn alles glatt geht. Denn im einem Halbfinale spielt Nils McDonald, ja, der Typ heißt wirklich so. Und im anderen Finale spielt Max Schönhaus. Insofern drücken wir mal die Däumchen, weil dann kriegen wir am Ende nicht nur ein rein deutsches Finale, sondern definitiv auch einen deutschen Grand Slam-Sieger. Die beiden spielen allerdings, muss man fairerweise sagen, gegen Gesetzte. Insofern will ich da jetzt den Druck nicht zu sehr aufbauen.
Okay.
Und bei den Mädels im Damen-Mädels-Doppel, im Juniorinnen-Doppel, gibt es auch deutsche Halbfinalbeteiligung, nämlich einmal Eva Bennemann und dann Sonja Senikova. Die spielen in dem einen Halbfinale. Und das Lustige ist, das andere Halbfinale der Juniorinnen-Doppelkonkurrenz wird von zwei Geschwisterpaaren gespielt.
Ach.
Einmal aus Tschechien, einmal aus den USA. Und das Geschwisterpaar aus den USA, das sind sogar Zwillinge. Also das wird sehr spannend.
Okay. Also durchaus Chancen noch, dass wir mit einem French Open-Titel auch für deutsche Spielerinnen und Spieler nach Hause gehen. Wenn nicht bei den Senioren, dann doch zumindest bei den Junioren oder Junioren. Und das ist doch
die sind schon weitergekommen als der Rest von der Bande insofern. Ja. Also wobei man sagen muss, dass das French Open Juniorenturnier, also wenn man mal alle Kategorien mitzählt, dieses Jahr aus deutscher Sicht ganz gut besetzt war. Und in der ersten Runde hatten wir sogar ein 7-0 mit Siegen und alles, also im Einzel. Insofern sind wir bei den Juniorinnen, Julia Stussek ist auch ins Viertelfinale gekommen, sind wir eigentlich ganz gut durchgegangen,
das
muss man sagen.
Nein, das ist gut. Und es gibt ja durchaus den einen oder die andere Juniorensiegerin, die dann später auch bei den Profis für Aufsehen erregen. Meine Güte, wir haben uns heute aber auch wirklich die schwierigen Wörter rausgesucht, die auf jeden Fall dann bei den Profis später auch große Rollen und große Ergebnisse erzielt haben. Insofern macht das Hoffnung, dass wir in wenigen Jahren dann schon vielleicht auch wieder ein stärkeres deutsches Feld sehen werden.
Also zumindest geben sie sich Mühe, das zu erreichen. Und ich finde, das ist ja auch schon was wert.
Absolut. Sehr schön, Henrike. Dann würde ich sagen, ziehen wir den Platz ab für heute. Ja, putzen die Linien für alle anderen Podcasts, die da jetzt noch so kommen am Wochenende. Und wir hören uns kommende Woche wieder, wenn es dann gilt, mit Anlauf in die Rasensaison zu starten. Meine Güte, dann ist das auch wieder geschafft.
Schlimm, ne? Also
Ja.
es ist, das halbe Jahr ist schon rum.
Ja.
Also irgendwie, wo ist die Zeit hin? Das kommt mir alles. Es ist schon, ja.
Ja, es sind schon wieder 23 Folgen Tennisproleten on air gewesen. Insofern, wenn ihr Kommentare habt zu Junioren oder zu Junioren, zu Alexander Zverev oder was auch immer, schreibt uns gerne an kontakt@tennisproleten.de oder natürlich über die sozialen Medien, Instagram und X und wie das so heißt. Die anderen werden wir irgendwann demnächst jetzt mal vielleicht ausbauen. Das alles macht auch zusätzliche Arbeit natürlich. Nicht, dass wir die Arbeit nicht gern machen würden. Nur wir kriegen auch immer wieder Anfragen, wann seid ihr denn endlich bei Blue Sky oder bei Threads und so weiter und so fort. Wir müssen uns das gut überlegen. Wir müssen publikmäßig mit unseren Kräften haushalten, dass wir
Wir sind halt auch
ja,
nur,
wir wollen auch mit 40 noch laufen können. Ne?
ja,
Und
wir sind halt auch nur Laien hier.
genau, aber wir haben das auf dem Schirm und ja, schauen wir mal. Bis dahin erreicht er uns unter den bekannten Adressen. Jetzt erstmal tolle French Open noch für euch, tolle Halbfinals der Herren und dann ein tolles Finalwochenende für uns alle mit fantastischen Spielen, verdienten Siegerinnen und Siegern und wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.